Sie ist die eigentliche Schuldige. Letztlich hat sie mir mit dieser miesen Tour keine Wahl gelassen. Ja, sie ist die wahre Mörderin. Sie hat sie wirklich getötet? Alle fünf. Alle miteinander.
Zur Auflösung der letzten Folge. Die Geschichte um den Mord aus Spaß im australischen Outback ist wahr. Sie basiert lose auf dem Fall rund um Kevin Crump und Alan Baker. Guten Abend, Bert.
Buongiorno, Doktor.
Na sowas? Ich vermute mal, entweder wollen Sie mit Ihrem Duolingo-Fortschritt angeben, oder der heutige Fall spielt in Italien.
Oh, mein Duolingo-Fortschritt ist ganz ausgezeichnet, Doktor. Danke der Nachfrage. Und vielleicht werde ich Ihnen eines Tages einen Fall präsentieren, in dem Sprachlern-Apps eine Rolle spielen. Aber nicht heute. Sie haben es ganz richtig erkannt. Es geht nach Italien.
Sagen Sie bloß, Sie haben eine waschechte Mafia-Geschichte für uns ausgegraben.
Nicht ganz, auch wenn sie sich stellenweise tatsächlich wie eine anfühlt.
Jetzt bin ich neugierig.
Nun, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber die Geschichte hat zumindest insoweit mafiöse Anklänge, dass sie in Sizilien spielt, der bekannten Heimat der Cosa Nostra, und dass es um ein Familienzerwürfnis geht, das letztlich auch tödliche Folgen hat. Haben Sie nennenswerte Verwandtschaft, Doktor?
Nun ja, Verwandtschaft hat schließlich jeder. Auch ich bin nicht ausgewachsen aus irgendeinem Sumpf geklettert. Aber nennenswert? Sagen wir, die Familie Zagota hält sich gern bedeckt. Wie ist es bei Ihnen, Bert?
Ähnlich, wenn auch auf eine etwas andere Art. Ich reise sehr viel. Da bleibt nicht viel Zeit, sich mit Verwandtschaft zu treffen, die irgendwo Wurzeln geschlagen hat. Wenn ich aber durch Zufall mal in der Nähe bin, lasse ich es mir natürlich nicht nehmen, einmal auf einen Kaffee vorbeizuschauen.
Machen Sie sich nichts draus, Bert. Die Wahrheitssuchenden sind oft einsam.
In der Tat.
Also, was hat Familie mit dem heutigen Fall zu tun?
Oh, alles. Die Frage, die ich an all jene richten möchte, die starke familiäre Bande verbindet, ist die: Wie weit vertrauen Sie Ihren Angehörigen?
Familienmitglieder sollten sich gegenseitig unterstützen. In allen Fragen, meinen Sie nicht auch?
Aber ja. Doch wie sieht es speziell bei finanziellen Fragen aus? Ein bekannter Spruch geht: Bei Geld hört die Freundschaft auf. Und ich denke, dass es da draußen nicht wenige Menschen gibt, die diesen Spruch auf die ganze Familie ausweiten würden.
Das wäre einmal mehr eine Frage für meine Nachtschwärme. Ich muss schon sagen, Bert, allmählich ergeben die Brotkrumen, die Sie uns hier bisher präsentiert haben, ein ziemlich düsteres Bild.
In der Tat, das ist es. Machen Sie sich auf etwas gefasst. Aber ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Hier ist die Akte.
Danke, Bert. Ich bin gespannt, welche Verwicklungen hier drinnen auf uns warten.
Bis nachher, Doktor. Und denken Sie mal darüber nach. Wie weit geht Familie? Und wo hört sie auf?
Werde ich. Bis nachher, Bert. Bruderliebe. Teil 1. Ein starkes Band. Bedächtig wie ein Metronom brannten die Wellen an den warmen Sandstrand. Das Blau des Meeres bildet mit dem Blau des Himmels beinahe eine Einheit. Am Horizont ist absolut nichts zu sehen. Fröhliche Rufe und Kinderlachen tragen sich weit über den Sand. Hauptsächlich sind es Familien, die an diesem Sommertag hier draußen sind. Beschränkt man sich auf das Inland, lässt sich leicht vergessen, dass Sizilien auch nur eine große Insel ist. Doch an Tagen wie diesen kommen die Menschen an den Strand und feiern ihr Inseldasein. Marina di Melilli liegt an der Ostküste der Insel, in der Nähe von Syrakus. Als relativ kleiner Ort, dessen Skyline hauptsächlich durch hohe Industrieschornsteine auffällt, bleibt Marina di Melilli trotz seiner Strandlage von Touristen weitgehend verschont. Es ist der 13. Juli 1973. Ein kleiner Junge in Badehose formt mit seinen Handflächen eine Schale und füllt sie mit Wasser. Er verliert vieles davon, als er an den Strand rennt, rettet jedoch genug, um es einem anderen Jungen, der liegt und am Strand liest, über den Rücken zu gießen. Der liegende Junge schreit auf und springt auf die Beine, doch der Kleinere rennt wieder zum Wasser. Sofort sprintet er hinterher. Seine Mutter ruft ihm eine halblaute Warnung hinterher, doch die hört er schon nicht mehr. Der kleinere Junge rennt ins Meer. Seine Schritte spritzen Wasser in alle Richtungen, doch zwischen den vielen spielenden Kindern fällt er gar nicht auf. Er lässt sich in die Wellen gleiten und schwimmt los. Sein Verfolger ist ihm dicht auf den Fersen. Auch er ist ein guter Schwimmer. Obendrein ist er jedoch auch größer und stärker. Langsam schließt er zu dem Kleineren auf. Dieser bereut seinen Spaß inzwischen. Er glaubt, der Junge hinter ihm wolle ihm ernsthaft wehtun. Sein Herz rutscht in seine Magengegend und er beschleunigt, so gut er kann. Immer weiter wagen sich die beiden Jungen aufs Meer hinaus. Die Sicherheit des Strandes haben sie längst hinter sich gelassen. Unter ihnen ist es inzwischen ein recht weiter Weg bis zum Grund. Stehen kann hier schon lange niemand mehr. Da schreit der Kleinere plötzlich auf. Er hat einen Krampf. Seine Arme und Beine versagen plötzlich den Dienst. Für einen Moment rudert er hilflos in der Luft. Dann geht er unter. Der größere Junge ist von diesem Wandel der Ereignisse komplett überrascht. Er wollte dem anderen Jungen eine gehörige Lektion erteilen, aber das, was nun passiert, ist nicht geplant gewesen. Für einen Moment überlegt er noch, ob das vielleicht nur ein Trick des Kleineren sei. Doch als er merkt, dass er nicht wieder auftaucht, holt er tief Luft und taucht ihm hinterher. Er ist mit seinen 12 Jahren bereits ein geübter Taucher. Er findet den anderen und zieht ihn mit aller Kraft wieder an die Oberfläche. Einen Rettungsgriff beherrscht er nicht, doch irgendwie gelingt es ihm, den bewusstlosen Jungen wieder in den Strandbereich zurückzuzerren. Als die ersten Erwachsenen bemerken, was sich abspielt, eilen sie zu Hilfe. Der kleine Junge wird von mehreren Händen gepackt und an den Strand getragen. Dort wird er abgelegt und eine Mund-zu-Mund-Beatmung wird durchgeführt. Der kleine Junge spuckt Wasser aus und setzt sich auf. Direkt sieht er den Größeren auf sich zukommen. Doch dieser fällt ihm nur um den Hals. Nun kommt auch ihre Mutter dazu. Ihr Schock wandelt sich in Erleichterung, als sie ihre beiden Söhne in die Arme schließt. Dieses Ereignis wird eine prägende Wirkung auf sie haben. Vincent B. ist an diesem Tag beinahe ertrunken. Überlebt hat er nur dank seines Bruders Antonio B., der ihn rechtzeitig an Land gezogen hat. Ab diesem Moment verbindet die beiden Brüder ein enges Band. Ein Band, das jedoch getestet werden soll. Denn unzerreißbar ist es keineswegs. Teil 2: Die Erbschaft. Im Jahr 2009 wird Bella, die Mutter von Antonio und Vincent, schwer krank. Obwohl sie an diesem Punkt zumindest Vincent sehr nahe steht, verheimlicht sie die Krankheit. Schnell jedoch ist klar, dass sie nicht mehr lange zu leben haben würde. Und so verfasst sie ihr Testament, um ihr nicht gerade geringes Vermögen unter ihren beiden Söhnen und der jüngeren Tochter aufzuteilen. Die beiden Brüder haben sich seit ihrer Kindheit in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Beide leben in Syrakus, reden aber nicht oft miteinander. Lediglich zu Familienfeiern sehen sie sich. Antonio, der ältere Bruder, hat nach seinem Schulabschluss, der eher mäßig war, versucht, die Textilfirma, die einst seinem Vater gehört hat, wieder in den Schoß der Familie zurückzuholen. Doch trotz seines Namens hatte man ihn nicht im Vorstand haben wollen und ihm lediglich eine gehobene Büroposition eine Etage tiefer angeboten. Antonios Vater war gestorben, als dieser erst 15 Jahre alt gewesen war. Seitdem verspürte Antonio den unbedingten Wunsch, Chef der Firma zu werden, die er als sein Erbe verstand. Welche Rolle seine Mutter eventuell bei der Bildung dieses Wunsches gespielt hat, ist nicht bekannt. Nachdem Antonio jedoch einige Jahre versucht hatte, sich in der Hierarchie nach oben zu kämpfen, wurde er mehr und mehr frustriert. Schließlich verlässt er die Firma wieder, sehr zur Enttäuschung seiner Mutter. Er macht sich selbstständig und arbeitet seitdem in der Versicherungsbranche. Sein Bruder Vincent hat sich indes ein stabiles Leben aufgebaut. Er ist als Anwalt erfolgreich und ist Vater einer fünfköpfigen Familie. Es gehören dazu seine Frau Anna sowie die Kinder Rodrigo, Philipp und Isabel. Das dritte Kind der Familie B, Antonius und Vincents jüngere Schwester Sophia, lebt seit ihrem Studium in London und erfährt von den folgenden Ereignissen erst später per Post. Am 24. September 2009 stirbt Bella an Krebs. Das kommt für alle Familienmitglieder überraschend. Die ganze Familie findet sich zur Trauerfeier zusammen. Auch Sophia reist an. Antonio und Vincent haben sich seit etwa einem Jahr nicht gesehen. Bald schon wird das Testament verlesen. Bella B. vermacht nahezu ihr ganzes Vermögen und auch ihre bis dato geheimen Anteile an der Firma ihres verstorbenen Ehemannes, Vincent. Als Grund wird angegeben, dass das zweitjüngste Geschwisterkind sich stets dem gewidmet hat, das Bella am meisten geschätzt hat, der Familie. Bella habe Vincents große Familie immer sehr geschätzt und große Freude in ihrem Leben willkommen heißen dürfen. Auch warum die anderen beiden Geschwister vergleichsweise nur so wenig bekommen, wird erklärt. Sophia sei einfach sehr weit weg und habe durch ihren hochbezahlten Job in London genug Geld. Antonio hingegen solle zuerst einmal seinen Platz in der Welt finden, wie sein jüngerer Bruder, schwingt dabei mit. Antonio lässt die Testamentverlesung über sich ergehen, ohne sich viel anmerken zu lassen. Doch kaum ist der offizielle Teil vorbei, verschwindet er und taucht in diesem Jahr auch nicht zur Weihnachtsfeier auf, die wenige Monate später im Elternhaus der Familie B abgehalten wird. Teil 3 Familienfeier. Über die nächsten zwei Jahre hört Vincent nur wenig von seinem Bruder. Mehrmals ruft dieser ihn jedoch an und bittet um Geld. Antonio appelliert an das brüderliche Band der beiden, bringt sogar den Vorfall am Strand als Argument. Es wird mehr und mehr offensichtlich, dass er das Geld entweder dringend braucht oder sich beim Erbe stark zurückgesetzt fühlt. Doch Vincent und seine Familie bleiben hart. Am Anfang überweist Vincent seinem Bruder noch einen dreistelligen Betrag, dann nichts mehr. In der Tat plant Vincent, das Geld selbst zu nutzen. Er will seiner Familie ein Haus in Syrakus bauen. Schon damals kein einfaches Unterfangen, geschweige denn preiswert. Er setzt sein Vorhaben in die Tat um. Sein massives Erbe, gepaart mit seinem Gehalt als Anwalt, ermöglicht Vincent, ein großes Haus zu bauen, das schon beinahe an eine Villa grenzt. Von Antonio hört er in dieser Zeit nur wenig. Am 8. Mai 2012 ist es soweit. Das Haus ist fertig und Vincent plant mit seiner Familie eine große Einweihungsfeier mit Braten, Getränken und Desserts. Hierzu lädt er auch Nachbarn und Freunde ein. Vincent fährt am Abend nochmal zum Supermarkt, um Speiseeis für die Feier zu besorgen. An diesem Punkt sind die meisten Gäste bereits da. Als er den Laden verlässt und zu seinem Auto zurückkehrt, wartet dort Antonio auf ihn. Die zwei Männer reden eine Weile, dann steigen sie beide in das Auto und fahren zurück zu Vincents Haus. Ihr Gespräch ist freundschaftlich, wenn auch von einer leichten beiderseitigen Unsicherheit belegt. Als sie auf der Party eintreffen, sind die Gäste wie auch Vincents Familie überrascht. Antonio ist nicht eingeladen. Doch bald schon gelingt es ihm, das ihm entgegengebrachte Misstrauen mit seinem überschwänglichen freundlichen Verhalten zu überspielen. Antonio sitzt direkt neben der Familie seines Bruders, während er isst und trinkt. Der Abend verläuft ohne besondere Vorkommnisse und Zwischenfälle. Nach dem Essen lässt Antonio sich noch das Haus zeigen, da er die erste Tour verpasst hat. Er gibt sich beeindruckt und stolz auf seinen Bruder. Nach und nach scheint Vincent aufzuweichen. Einer nach dem anderen verabschieden sich die Gäste, bis nur noch eine kleine Gruppe übrig bleibt. Erst als auch die letzten Gäste gehen, entschließt sich auch Antonio aufzubrechen. Doch im Gegensatz zu den anderen Gästen geht er nicht nach Hause. Stattdessen versteckt er sich im hinteren Garten des Hauses in einem Gebüsch. Von dort beobachtet er, wie etwa eine Stunde später Zimmer für Zimmer die Lichter ausgehen. Das Haus schläft ein und seine Bewohner gehen zu Bett. Doch darauf hat Antonio nur gewartet. Bei seinem Besuch ist ihm aufgefallen, dass die Hintertür des Hauses, die zum Garten führt, nicht abgeschlossen wird. Über sie verschafft er sich Zugang zum Wohnbereich. Hier beginnt er, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er wickelt fast alle Rollen Papiertücher ab, die Vincents Familie vorrätig hat, und hält sie so leise er kann unters Wasser. Dadurch erzeugt er mehrere dünne, wurstähnliche Gebilde aus Wasser und Zellstoff. Mit ihnen schleicht er durchs Haus und dichtet mit dem nassen Papier die Fenster und die Rahmen der nach draußen führenden Türen ab. In jene Zimmer, in denen Vincent und seine Frau bzw. die drei Kinder schlafen, traut er sich nicht hinein. Deren Fenster dichtet er von außen ab, was sich durch die flache Bauweise des Einfamilienhauses nicht allzu schwierig gestaltet. Ein letztes Mal schleicht er ins Haus hinein und trennt die Gasflasche vom Herd. Er öffnet sie und zischend verteilt sich das unsichtbare Gas im ganzen Haus. Antonio verlässt das Haus und schließt die Tür luftdicht hinter sich. Am nächsten Morgen kommt die Nachbarin Danina M. zu Vincents Haus, um sich für die Party zu bedanken und Essensbehälter zurückzubringen, die sie sich ausgeliehen hatte. Sie findet die Tür verschlossen vor. Einige Scheiben jedoch, jene, die zu den Schlafzimmern der Familie gehören, sind beschlagen. Die Autos stehen in der Einfahrt. Zuerst geht sie davon aus, die Familie würde noch schlafen und kommt erst Stunden später wieder. In Absprache mit anderen Nachbarn ruft sie am späten Nachmittag schließlich die Polizei. Diese braucht nicht lange, um die äußeren Abdichtungen an den Fenstern zu finden. Sie evakuieren den Bereich und öffnen die Vordertür mit Gewalt. Drinnen riecht es nach Gas. Die Beamten ahnen bereits, was sie in den Schlafzimmern vorfinden werden. Sowohl Vincent B. als auch seine Frau Anna, als auch die 6- bis 15-jährigen Kinder Rodrigo, Philipp und Isabel sind in der vergangenen Nacht an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Schnell fällt der Verdacht auf Antonio. Doch der hat ein Alibi. Er sei nach der Feier noch in eine Bar gegangen, wo zwei Leute seine Anwesenheit bestätigten. Eine genauere Untersuchung brachte jedoch schließlich die Wahrheit zutage. Beide Zeugen waren falsch. Antonio hatte ihnen Geld versprochen, wenn sie die Polizei zu seinen Gunsten anlogen. Vor Gericht gestand Antonio, dass er sich den Rest des Erbes unter den Nagel reißen wollte. Die ganze Familie seines Bruders auszulöschen, hatte er dafür als die einzige Möglichkeit gesehen. Bis zum Ende sieht er seine Schuld nicht ein und sucht sie stattdessen bei seiner Mutter, die das Erbe seiner Ansicht nach ungerecht verteilt hatte. Er sagt, sie ist die eigentliche Schuldige. Letztlich hat sie mir mit dieser miesen Tour keine Wahl gelassen. Ja, sie ist die wahre Mörderin. Sie hat sie wirklich getötet. Alle fünf. Alle miteinander. Am 19. März 2013 wird Antonio B. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Was für eine Tragödie.
Und bis zuletzt wollte er von seiner Schuld nichts wissen.
Vielleicht eine Art Schutzmechanismus, um mit seiner schrecklichen Tat irgendwie zurechtzukommen.
Vielleicht. Mich interessiert aber viel eher, was Sie von Antonio selbst halten.
Nun, einerseits ist er ein interessanter Fall. Schließlich hat er seinem Bruder zuerst das Leben gerettet und ihn dann getötet. Andererseits ist er gerade in dieser Sache aber auch sehr gewöhnlich, denn sein Motiv war einfach nur schnöde Eifersucht. Dann wiederum war allerdings die Entscheidung, wirklich alle Familienmitglieder, die zwischen ihm und dem Erbe stehen, zu töten, egal wie alt, schon außergewöhnlich brutal.
Mir scheint, er hatte ein klares Ziel, das ihm wichtiger als alles andere war. Der Weg dorthin war für ihn nichts als Mittel zum Zweck und Kollateralschäden. Denken Sie, seine Mutter hätte diesen Mord verhindern können, indem sie das Geld anders verteilt hätte?
Ah, ich weiß, worauf sie hinaus wollen wird. Aber nein, Antonios Aussage über die Schuld seiner Mutter ist absurd. Wir wissen nicht sicher, warum sie sich so entschieden hat. Und sie kannte Antonio als arbeitsamen und treuen Sohn. Auch wenn sie enttäuscht von ihm war, gab es keinen Grund für sie, zu vermuten, dass ihr Sohn etwas derart Drastisches tun würde.
Ja, das denke ich auch. Aber vielleicht haben ihre Nachtschwärmer ja noch eine andere Meinung dazu. Oder gar eine passende Geschichte.
Ich werde es weiterleiten.
Gute Nacht, Doktor.
Gute Nacht, Bird. Und ihr da draußen, seid ihr schon eingeschlafen? Oder hat euch diese spannende Erzählung wachgehalten? Meint ihr, sie ist wirklich so passiert? Ich werde mir die Sache nochmal genauer ansehen und es euch kommenden Montag sagen. Erzählt mir auch unbedingt, was ihr über Antonio und Vincent denkt. Und wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann lasst doch gern auf YouTube ein Like oder Hype da und auf Spotify eine Podcast-Bewertung. Das hilft uns ungemein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche eine gute Nacht. Respektive eine gute Zeit. Herzlichst, Dr. Eugen Zagutta.